Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Richtig cool bei euch zu sein heute. Genau. Ich finde es voll die Ehre irgendwie hier dabei zu sein. Ich glaube, mit Andreas hat es irgendwie so ein bisschen die Wege geleitet, aber irgendwie, ich fühle mich schon richtig zu Hause hier, also weil einfach irgendwie wie Familie. Manche von euch kennen vielleicht mich gar nicht, das ist auch okay, ich kann ein bisschen zu mir erzählen. Aber mein Herz irgendwie für heute, also ich finde es auch cool, ich habe es gar nicht gewusst, ihr macht so eine vierwöchige Predigtreihe über Evangelisation, Mission. Finde ich voll spannend, richtig gut, und ich hoffe, das passt dann ganz gut rein, was irgendwie mir auf dem Herzen heute ist. Mein Herz ist echt, euch zu ermutigen mit dem, was Gott tut heute weltweit. Meine Frau und ich, die Elsa, die sitzt da hinten mit unserem 1,5-Jährigen, unserem Jüngsten, den haben wir mitgebracht, die anderen zwei, die sind bei Oma und Opa geblieben. Und wir sind seit 2015 in Nepal unterwegs. Der Sam, der hat uns, wann war es, 2017, glaube ich, hat uns tatsächlich mal besucht. Das war eine coole Sache. Und hab vielleicht vom Sam schon die eine oder andere Geschichte gehört, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. aber mein Herz ist es, euch einfach darin zu ermutigen, einfach zu sagen, hey, wo Gott am Werk ist und wo wir das spüren, wo wir ein Gespür dafür bekommen, was Gott tut, da im Himalaya, aber auch mit der Sicherheit, mit der Zuversicht, wo Gott auch überall unter uns, unter euch am Werk ist. Und es ist ein Privileg für mich, auch viel am Reisen zu sein. Ich fühle mich ein bisschen, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen zwischen den Welten. So halb irgendwie in Nepal, jetzt sind wir jetzt schon fast 3 Monate her, sind wir zu meiner Frau, sie kommt aus den USA, waren wir dort 2 Monate, waren da viel am Rumtouren, am Besuchen, auch verschiedene Gemeinden besucht, insgesamt 6.800 Kilometer auf mein Auto drauf gefahren. War eine coole Sache, viele Leute getroffen, krasse Begegnungen gehabt und jetzt irgendwie hier in Deutschland wieder ankommen, irgendwie klarkommen. So ein bisschen zwischen den Welten fühle ich mich. Es ist aber ein krasses Privileg, weil ich merke mehr und mehr, durch das lässt Gott mich sehen, wie vielseitig sein Leib ist. Und es geht los von irgendwie kleinen Hausgemeinden im Himalaya. Ich war in einer relativ großen, 2000 Leute so in Amerika, und ich war ein bisschen überfordert mit so einem riesen LCD-Bildschirm, so groß wie die ganze Wand hier. Und ich so, wow. Aber ich sehe, wie vielseitig Leib Christi ist. Und es ist so schön. Es ist so schön für uns, Leib Christi zu sein, anders zu sein, ganz aus verschiedenen Hintergründen zu kommen und doch eins zu sein, doch ein Leib zu sein. Und das finde ich mega spannend. Und jeder von uns hat einen Ausdruck, und wir drücken das auf unsere eigene Art und Weise, was es für uns bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was es für uns bedeutet, Jesus an erste Stelle zu stellen und uns aufzumachen, ihm nach und ihn zu lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben. Und für uns, jetzt vielleicht noch ein bisschen zu mir, wie kam es zu mir, Nepal, diese Connection, für die mich jetzt nicht so gut kennen? Bei mir ging es los 2008, ich habe hier Abi gemacht in Halle, und danach im Abi bin ich mit OM, wo auch der Andreas jetzt mein Kollege geworden ist, was richtig cool ist, mit auf einen Kurzzeiteinsatz, also es war damals ein Jahr, und bin dann nach Nepal gekommen, schon damals. Und die Hauptaufgabe war eigentlich, ich konnte ja nicht viel Sprache, habe nicht viel verstanden, mit Evangelien, Neuen Testament loszuziehen in die Bergdörfer, Rucksack und einfach Leuten die Chance geben, Gottes Wort in ihren Händen zu halten und für sich selber zu lesen und dann auch unterwegs zu sein, zu schauen, was der Herr tut, für Leute zu beten, ihnen von Jesus zu erzählen mit meinem gebrochenen Nepali. War nicht immer einfach. Und für mich war, ich glaube, eine der krassesten Begegnungen die, und die hat mich auch echt verändert, damals 2008, eine von den Bergdörfern, ich weiß es noch, da bin ich einem Typ begegnet, einem Mann, und ich habe ihm gesagt, hey, hast du Interesse hier, die Geschichte von Jesus zu lesen? So, das war wirklich so fast alles, was ich in Nepali sprechen konnte, irgendwie so. Und er hat mich angeschaut und gesagt, Jesus? Wer ist Jesus? Noch nie gehört. Und ich habe es am Anfang gar nicht ganz gerafft. Und so, hey, ja, wie Jesus hier? Also, hey, ist das ein Typ aus Kathmandu? Wer ist das? Wer ist Jesus? Um was geht's da bei der Geschichte? Muss ich den kennen? Soll ich den kennen? Und dann ging es mir echt auf. Ich mir krass. Es gibt Leute in unserer vernetzten Welt heutzutage, die noch nie in ihrem Leben die Chance hatten, von Jesus zu hören. Noch nie die Chance hatten, irgendwie für sich selber zu schauen, um was da geht bei diesem Jesus. Und es hat mich geflasht. Es war eine krasse Erfahrung. Und eine krasse Sache für mich, in dem eine kleine Antwort geben zu dürfen, habe ich gesagt, hey, dieser Jesus hat mein Leben verändert. Und ich wünsche dir, dass du das erleben darfst. Und nimm dieses Buch, bitte nimm's und lies es und lies für dich selbst und finde heraus, wer dieser Jesus ist, was er getan hat, warum er auf diese Welt gekommen ist und wo, was für ein Leben wir in ihm finden dürfen. Ewiges Leben. Und das war es, glaube ich, echt so, als ich dann zurückkam nach meinem Jahr, zurück im Studium hier, Bauingenieurwesen studiert. Ich saß in meinen Vorlesungen, Physik, was weiß ich, Mathematik, was wir da hatten, ich weiß schon gar nicht mehr. Und ich habe so, ich bin doch hier irgendwie fehl am Platz. Irgendwelche Nummern hier, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich könnte gerade irgendwie da oben auf dem Berg stehen und Leuten irgendwie eine Bibel geben, die noch nie irgendwie eine Bibel in der Hand hatten. Und jetzt sitze ich hier. Und es hat mich krass, ich glaube, so im Nachgang habe ich gemerkt, wie krass das mich verändert hat. Einfach, ja, mit jemand zu reden und mit eigenen Augen zu sehen, was es bedeutet, wenn jemand noch nie von Jesus gehört hat. Und wir leben in der krassen Welt, ganz ehrlich. Wir sind so mega vernetzt, aber ich glaube, statistisch, es gibt eine Organisation, die heißt Joshua Projekt, die rechnen hoch, da wird ein bisschen, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das klassifiziert. Es gibt 3 von den 8 Milliarden Menschen, die auf der Welt gibt, 3 Milliarden Menschen, die als unerreicht zählen. Und ich würde aber sagen, also es ist dann schon irgendwie 2% von Leuten in ihrer Volksgruppe, die, oder 2% Christen nur in ihrem Volksgruppen haben. Ich würde sagen, 2% ist relativ viel, aber es gibt 2 Milliarden Menschen, die nennt man Frontiers Volksgruppen, die haben 0,1% an Christen um sich rum. Und das ist so wirklich, das ist eigentlich gar nichts. Und das ist für 2 Milliarden Menschen auf der Welt eine Realität, dass sie wahrscheinlich nie wirklich eine Chance haben, in einen Christ zu laufen oder einen Christ kennenzulernen, der ihnen von Jesus erzählen kann, in ihrer eigenen Sprache verständlich. Und das ist eine krasse Realität, in der wir leben. Und ich glaube, genau das war es irgendwie, was echt Gott einfach das, als ich es erlebt habe, was Gott echt in mir gewirkt hat. Und als wir dann Studium abgeschlossen haben, Elsa und ich, wo wir gesagt haben, hey Herr, wo können wir irgendwie da hilfreich eingesetzt werden? Tu es und bring uns dahin, um Leuten eine Chance zu geben, von dir zu hören, die das vielleicht noch nie gehört haben. Und für uns ist es ein Privileg, ist nicht einfach, ganz klar, irgendwie da jetzt in Kathmandu leben wir seit 2015 als Familie mit 3 kleinen Kids, aber es ist ein Privileg, nah dran sein zu dürfen an Leuten und denen die Chance geben zu dürfen, von Jesus zu hören. Und letztendlich ist unsere Arbeit eigentlich ganz stark, mittlerweile die nepalesische Christen, jungen Christen, zu befähigen und zu bevollmächtigen, in die Dörfer zu gehen und wirklich das Evangelium zu den eigenen Leuten zu bringen. Ich werde dazu noch habe ein paar Bilder dabei. Aber so ein bisschen meine Geschichte, wo ich herkomme und was mich bewegt, was uns bewegt, an 2015 zurückzugehen nach Nepal und was uns da irgendwie hält, die letzten 8 Jahre. Und ich glaube, Sam, als ich dich vom Flughafen in Kathmandu abgeholt habe, war ein bisschen gechatlaggt, glaube ich, aber er hat mir eine total treffende, ehrliche Frage gestellt. Wir sind so durch den Straßenverkehr gefahren, total chaotisch, alles kreuz und quer. Und Sam fragt mich so, Jonas, was hält euch hier? Was tut ihr hier? Warum seid ihr hier? Und es war so cool, Sam in Nepal zu haben, weil er ist dann mit uns auch echt in die Berge gegangen. War so eine ermutigende Zeit für mich, ihn da zu haben. Und ich fand es eine krasse Frage, weil ich genau gemerkt habe, ja, eigentlich, es ist nicht ein Ort, an dem man einfach so irgendwie eine schöne Zeit verbringt. Aber ich glaube, das ist es gewesen. Bis jetzt dieses Privileg, unter Menschen zu sein, unter Menschen zu leben, da unser Zuhause zu machen, wo wir merken, hey, da ist noch so wenig vom Evangelium vorhanden. Und da einfach genau irgendwie Gottes Herz darin auszuleben, zu ihm zu gehen und ihm eine Chance zu geben, zu hören von dem, was er in uns getan hat, in mir getan, in meinem Leben getan hat. Ja, und irgendwie für mich ist es auch ein Ding Freiheit irgendwie, dieses Stichwort. Wir sind frei als Nachfolger Jesu, ihm zu folgen. Wir sind frei, ihm zu folgen. Wir müssen uns nicht an die Normen unserer Gesellschaft halten und uns knechten lassen zum Teil, in dem, wie wir denken. Und wir Deutschen denken da manchmal sehr kleinkariert. Und wir sind frei als Nachfolger Jesu, ihm dahin zu folgen und auch da zu stehen, wo er uns hinstellt und ihm da treu zu sein. Und ich glaube, das ist es für mich so ein bisschen auch, ein Ausdruck von dieser Freiheit als Nachfolger Jesu, auch da irgendwie unser Leben in Nepal zu leben und dort zu dienen. Eine Sache, oder das sind so auch zwei Bibelstellen, die ich mit euch anschauen will. In der einen geht es erstmal für mich um Anbetung. Was hat Anbetung mit Mission zu tun? Und Offenbarung 7, Vers 9 ist eine mega, mega Stelle für uns, diese Verbindung, diese Connection hinzukriegen. Da steht diese Offenbarung von Johannes, der hatte diese Vision von dem, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt, von dem, wie es sein wird, wenn wir vor ihm stehen werden, ihn anzubeten. Und er sagt, Kapitel 7, Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und ich glaube, das ist so ein Ding, umso mehr wir irgendwie zwischen den Welten leben, umso mehr kriege ich ein Gespür genau davon. Gott tut was in unserer Zeit davon, dass er das wahr werden lässt, dass Leute aus allen Nationen, aus allen Sprachen und Völkern, Städten, Großstädten, Stadtvierteln, abgelegenen Bergdörfern, abgelegenen Inseln, dass er sie zusammenbringt vor seinen Thron, um ihn anzubeten und um es zu genießen, seine Herrlichkeit, um es zu genießen, wie gut er ist. Und ja, und für mich ist es genau das, ein Privileg, einen kleinen Teil davon zu sein, als einen kleinen Teil da mitwirken zu dürfen, um die Nation vor Gottes Thron zu sammeln. Weil letztendlich geht es um Anbetung, es geht nicht um Mission. Interessantes Zitat von John Piper, der sagt, ganz ähnlich, auch gerade angelehnt an diese an diesen Vers, sagt er, warum überhaupt Mission? Ich lese mal in Englisch vor und versuche das danach, wenn ich es hinkriege, so ein bisschen zu verdeutschen. Missions exist because worship doesn't. Worship is ultimate, not missions. Because God is ultimate, not man. When this age is over, the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God. Missions will be no more. It's a temporary necessity, but worship abides forever. Und ich glaube, das ist die Connection, die wir verstehen müssen. Auf Deutsch würde ich sagen, Mission existiert, weil Anbetung nicht existiert. Es geht ultimativ also um Anbetung und nicht um Mission, weil es ultimativ um Gott geht und nicht um uns Menschen. Denn dieses Zeitalter, wenn dieses Zeitalter vorbei ist und die unzähligen Millionen von Erlösten vor Gottes Thron in Anbetung stehen, wird es Mission nicht mehr brauchen. Mission ist nur ein zeitliches Bedürfnis, aber Anbetung wird ewig bleiben. Und ich finde, das ist total eine wichtige Sache, das klar zu kriegen, um was geht. Ich glaube, und auch für mich irgendwie in der Mission, in Nepal zu leben, mich immer wieder daran zu erinnern, genau darum geht's. Es geht genau darum. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie wichtige Aufgaben suchen, uns da wichtig dabei fühlen und gut dabei fühlen. Nein, es geht darum, Anbetung vor Gottes Thron, seine Ehre und die Nation ein Teil sein davon zu dürfen. Und Gott ist es, der uns einlädt, ein Teil davon zu sein, die Nation zu ihm zu bringen. Und eine zweite Sache, die mich bewegt, ist auch so ein Ding, umso länger, wie gesagt, ich irgendwie so zwischen den Welten hänge, einfach Gottes Leib zu sehen, oder Leib Christi zu sehen und die Vielseitigkeit zu sehen, aber diese Einheit und diese Gemeinschaft im Evangelium zu haben und zu erleben. Und Paulus sagt, und das ist so die ersten Verse im Philipperbrief, da will ich Philipper 1, mal schauen, wie ich das finde. Ja. Da Paulus, kennt ihr ja, habt ihr ja schon mal gehört, denke ich, schreibt, ist unterwegs, wenn er zurückdenkt, unterwegs, genau hat es gemacht, von irgendwie Stadt zu Stadt, im ganzen Mittelmeerraum, Kleinasien, losgezogen, hat das Evangelium verkündet, hat gesehen, wie Gott krass am Wirken war, Gemeinden sind entstanden, und er fängt dann an, diese Briefe zu schreiben zu den Gemeinden, die damals entstanden sind, und Philippi war eine davon, und sein Herz, ich glaube, wenn wir diesen Brief lesen, merken wir, sein Herz hängt krass an dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden auch, wo er hinschreibt, und er ermutigt sie als Gemeinde. Und da ist irgendeine Connection zwischen Paulus und den Philippern, die ich echt spannend finde. Und Paulus selbst ist im Gefängnis, als er einen Brief schreibt. Und ich lese einfach mal die Verse, erstes Kapitel, Vers Philipper, erstes Kapitel, Vers 3, mal bis 5. Da heißt es, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem Tag und zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich finde es spannend, Paulus fängt an und sagt erstmal, hey, ich danke Gott, wenn ich an euch denke. Fängt an mit, er hat Dank im Herzen und er sagt, ich bete ständig für euch und ich tue es mit was? Mit großer Freude. Und ich finde es eine coole Sache, bei Paulus kommt Freude auf, wenn er an diese Philipper denkt. Und wie ist es bei uns? Ich glaube, also Paulus kannte bestimmt damals auch jede Menge Leute, hatte bestimmt über seine Zeit, über seinen Dienst Leute kennengelernt, an die er zurückgedacht hat, hat sich gefreut. Bestimmt gab es auch den einen oder anderen, wenn er an den gedacht hat, kamen vielleicht andere Gefühle hoch, die man nicht unbedingt als Freude bezeichnen würde. Kennen wir aus dem eigenen Leben. Und dass irgendwas an den Philippern, was bei ihm da richtig Freude aufkommen lässt. Und er sagt, große Freude. Und er, Und warum war das so? Habe ich mich gefragt. Deswegen weitergelesen, Vers 5. Warum? Weil ihr euch, seitdem ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Oder andere Übersetzung ist auch, weil ihr mich, seit ihr an Christus glaubt, bei der Verbreitung des Evangeliums unterstützt habt. Oder Luther finde ich übersetzt noch besser, für eure Gemeinschaft am Evangelium. Und bam, genau da ist es für mich, was Mission bedeutet. Gemeinschaft am Evangelium zu leben, weltweit, als Leib Christi. Und Paulus hat es erlebt und das war ein Ding, was ihn einfach erfüllt hat mit Freude. Und ich glaube für uns heute auch, ich kriege ein Gespür davon, wenn wir auch in Nepal eigentlich genau das tun wollen. Wir wollen nepalesische Christen befähigen und bevollmächtigen, um das Evangelium in die letzten Bergdörfer in Nepal reinzubringen. Die können die Sprache, die können die Kultur und die leben viel. Wir haben jetzt mittlerweile echt auch viele junge Mitarbeiter, die sind leidenschaftlich für Jesus, brennen für Jesus. Wir haben ca. 200 nepalesische Mitarbeiter und es ist so genial. Und viele von den ganz Jungen kommen dazu, 17, 18, 19, kommen manchmal aus krassen Hintergründen. Und Gott gebraucht sie auf gewaltige Art und Weise. Ich habe ein Bild, glaube ich, auch sogar dabei. Vielleicht zeige ich das kurz. Genau, das ist mal so ein Bild. Ich habe es letztens bekommen auf unserem Chat von einem von unseren Leitern. Wir als Team machen oft in den Gemeinden, die dort sind, so Gemeindegründungstrainings und Evangelisationstrainings, sind da 3 Tage Training und danach 5 Tage, sagen wir, genug gehört, ab geht's. Wir ziehen los und fangen mal an, wirklich in die Dörfer, umliegenden Dörfer zu gehen, Leuten genau das zu tun, von Jesus zu erzählen. Und es war so eine Gruppe von denen, die hat sich dann aufgemacht, mit Rucksäcken dann losgezogen. Und wir haben, wir hören die krassesten Geschichten von denen. Das nächste Bild ist dann genau einfach das, habe ich dann auch geschickt bekommen von jemand, wie das dann ausschaut. Dann fangen die an, einfach Leuten zu erzählen, wer sie sind, von ihrer Geschichte, von dem, wer Jesus ist, für das, wie sie Jesus erlebt haben. Und wir machen auch viel nach wie vor, viel Literaturverbreitung, Bibelverbreitung. Wir haben letztes Jahr allein 260.000 Lukas-Evangelien verteilt. Und dann im Nachgang, ich glaube, dann so in der Nacharbeit besuchen wir meistens dann die gleichen Dörfer oder unsere Mitarbeiter. Ich bin da, wie gesagt, meistens gar nicht dabei. Das machen die meisten unserer nepalesischen Mitarbeiter und Gemeindegründer. Und im Nachgang, für die mehr Interesse haben, geben sie Neue Testamente und fangen an mit ihnen wirklich zu sagen, hey, wie funktioniert das, so eine Bibel zu lesen? Ja? Und dann einfach sich regelmäßig mit denen zu treffen. Und dann ganz einfach, 10 Verse zu lesen, kurzen Abschnitt zu lesen, das zu besprechen. Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über uns Menschen? Was können wir davon anwenden in unserem Leben? Und wir haben letztes Jahr allein, ich glaube, 49.000 Neue Testamente verteilen können. Und gehört von über 600 Leuten, die dadurch durch diese Arbeit zum Glauben gekommen sind und 72 kleine Hausgemeinden, die dann entstanden sind in Dörfern. Und das ist krass, weil Gott am Werk ist. Und er tut es durch seine Gemeinde, durch sein Volk. Ich habe auch noch ein Bild von, das habe ich auch bekommen, es war eine Familie, da ist die ganze Familie zum Glauben gekommen und die haben sich taufen lassen. Jetzt erst im April habe ich das Bild bekommen. Und ein anderes Bild von so einer kleinen Gemeinde, die da entstanden ist. Die Bildqualität ist nicht der Hammer, ich weiß. Aber das haben die mit ihren, eine Mitarbeiterin von uns aufgenommen, mit ihrem Smartphone irgendwie. Und so ganz einfach, das ist so ein Wohnzimmer von denen, sitzen da und lesen die Bibel zusammen und lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das ist eine Hausgemeinde, die dort entstanden ist. Ich glaube, die Geschichte von dem Bild war, das war im April, wo es ich bekommen habe, wo eins von unseren Teams in ein Dorf gegangen ist. Die haben mir gesagt, krass, wir haben jetzt auch nicht so wirklich viel von Jesus gehört. Erzählt uns, gibt uns die Bücher und dann die Nummern ausgetauscht haben. Ich glaube, ein paar Wochen später haben sie die dann angerufen und gesagt, hey, kommt mal hier bitte zurück, erklär uns mal bitte ein bisschen mehr. Also die sie aufgemacht, zurückgegangen in das gleiche Dorf, sich mit denen hingesetzt und dann wirklich versucht, sehr ausführlich zu sagen, hey, was ist das Evangelium? Wirklich von dem, wer wir sind als Sünder, getrennt von Gott und Gott so sehr die Welt geliebt hat und seinen eigenen Sohn gesandt hat für uns und für diese Welt. Und wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben in ihm finden. Und das wirklich nochmal buchstabiert für sie und das ihnen erklärt. Und die 17 Leute, die da saßen, haben alle gesagt, das wollen wir. Haben sich bekehrt, haben gemeinsam gebetet und haben dann angefangen, sich einmal in der Woche zu treffen. Und gesagt, okay, dann sind wir jetzt Gemeinde, was auch immer das bedeutet. Und sind seitdem unterwegs. Und der Leiter, das ist so Mitte Westen, Nepal, wo er arbeitet, er hat gesagt, hey, betet für die, dass sie wirklich wachsen können im Glauben. Betet für das, dass wir unter diesen 17 jetzt wirklich auch Leute sehen können, die da Verantwortung anfangen zu übernehmen und als Leiter wirklich fördern können und ausbilden können. Und das ist der Hammer. Gott ist am Werk heutzutage. Und eine letzte Sache, was ich auch interessant fand, als ich hier weitergelesen habe, Paulus hat dann gesagt, ich glaube das ist Vers 7, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder nicht, oder ob ich fürs Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mir erfahren hat lassen. Und das hat mich, fand ich interessant. Paulus sitzt hier im Gefängnis und er sagt, hey, ich sitze hier im Gefängnis und ich schreibe euch den Brief. Und er schreibt hier von dem, damit ihr Anteil an der Gnade habt. Und das hört sich irgendwie paradox an, oder? Dachte ich, was für eine Gnade. Und für mich, ich glaube, mir ging so ein bisschen die Augen auf. Ich habe im April, kurz bevor wir aus Nepal weggeflogen sind, habe eine kennengelernt, die hieß Naomi, oder wir nennen sie mal Naomi. Ich habe auch ein Bild von ihr, glaube ich. Das ist die, so hier in der Mitte sitzt, mit der Brille. Und ich habe ein bisschen gespürt von dem, glaube ich, was Paulus hier schreibt. Die Naomi, die ist, ich glaube, circa 40 Jahre, hat sie mir erzählt. Wir saßen zusammen und ich habe sie einfach gefragt, wie es ihr geht und was sie erlebt mit Gott. Und sie hat erzählt, sie ist zum Glauben gekommen, vor 2 Jahren, meine ich. Ihr Mann war verheiratet, 3 Kinder. Ihr Mann war ein sehr angesehener Hindu und er konnte erstmal damit gar nichts anfangen. Und hat sich von ihr getrennt, ist in die Stadt, hat sie mit einem Kind dort sitzen lassen. Und es war eine schwere Situation. Sie ist dann letztes Jahr zu unserem einjährigen Gemeindegründungs- und Jüngerschaftstraining gekommen und wurde dann mit einer anderen Schwester zusammen losgeschickt. Hat irgendwie davor auch wie Evangelisation, Gemeindegründung, hat sie alles schön und gut angehört, wurde losgeschickt mit einer Schwester und hat von einem Haus zum anderen Ablehnung erfahren. Und das hat sie mir so erzählt, es war eine krasse Zeit, es war eine krasse Sache für sie. Und wurde oft beschimpft, angeschrien zum Teil. Sie hat gesagt, in einem Dorf wurden sie als Team mit so Stöcken aus dem Dorf verjagt. Und sie hat mir so ehrlich, habe gesagt, Jonas, und ich war an einem Punkt, wo ich echt zu Gott geschrien habe. Und ich war so wütend. Und ich sagte, Gott, warum soll ich mir das bieten lassen? Warum soll ich mir das bieten lassen? Ich weiß, wo ich hingehe. Ja, ich freue mich auf die Ewigkeit mit dir. Sollen sie doch in der Hölle schmören, wenn sie es nicht hören wollen. Ist mir gerade egal. Hat sie so mega ehrlich mir erzählt und gesagt, hey, und genau an diesem Tiefpunkt ist Gott ihr begegnet. Und ist Jesus ihr begegnet und hat gesagt, hey, warum? Weil ich sie lieb habe. Weil ich will, dass du ihnen von meiner Liebe für sie erzählst. Ich habe mich hingegeben für sie. Ich liebe sie und ich will, dass du ihnen davon erzählst. Und es war eine krasse Begegnung für sie. Sie hat gesagt, irgendwas hat sich da in ihr verändert. Und sie ist weitergegangen, neuen Mut gefasst irgendwie. Und hat gemerkt, ab da, selbst obwohl sie nach wie vor noch Ablehnung erfahren hat, kam eine Freude in ihr auf. Und sie sagt, hey, danke Gott, dass du mich würdig erachtest, für dich Zeuge zu sein. Und sie dann, wir saßen da vor im Haus, so eine Lehmhütte, ja, hat tapfer weitergemacht und war da Gott treu und Jesus treu, ihm nachgefolgt. Und dann hat sie gesagt, und einige davon, jetzt mittlerweile sind 7 in ihrer Umgebung zum Glauben gekommen. Und die haben jetzt eine kleine Gemeinde vor ihrem Haus. Hier ging so, also das Haus war wirklich so die Hälfte von der Bühne groß. Und davor so ein paar Quadratmeter Platz gehabt. Und die treffen sich da einmal in der Woche, beten füreinander, singen gemeinsam, beten Gott an, studieren Gottes Wort. Und ich habe gemerkt, ich glaube, das ist, wovon Paulus hier spricht. Anteil an der Gnade zu haben, selbst im Leiden und selbst in Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist auch was Faszinierendes, was wir als Leib Christi erleben dürfen. Wir dürfen miteinander tragen, ertragen, auch Schwierigkeiten. Und wir dürfen da Anteil haben an der Gnade. Und ja, und das das will ich euch mitgeben irgendwie für das, wo auch ihr als Gemeinde steht. Gott ist am Wirken, weltweit, er ist am Wirken unter euch, unter uns. Wir dürfen Gemeinschaft erleben im Evangelium und merken und erleben, Anteil an der Gnade haben, miteinander, untereinander. Und lasst mich damit auch schließen und einfach beten vielleicht. Herr, wir danken dir für das, dass wir Befähiger sein dürfen als deine Gemeinde füreinander. Ich danke dir für das, was du tust, Herr, wie du am Werk bist, weltweit, in Nepal, aber auch hier, in uns. Ich danke dir für das, wo du Gemeinschaft im Evangelium schenkst und wir da Freude erfahren dürfen irgendwie und wir sind connected mit vielen Diensten untereinander, miteinander, wir kennen Leute, die wir befähigen und lass uns das erleben, diese Freude andere zu befähigen, Herr. Lass uns erleben, diese Freude Leute zu befähigen, weltweit dein Reich zu bauen. Was ist das für ein Privileg, Herr? Und ich bete, Herr, dass du uns da drin begegnest und dass du uns hilfst, es miteinander zu tragen, Herr. Dass deine Freude in uns aufkommt, auch heute Nachmittag, wenn wir daran denken, wo wir befähigen durften, Herr, in der Vergangenheit, wo wir befähigen dürfen heute, Herr. Und danke, dass wir Leib Christi sein dürfen und danke, dass es ultimativ darum geht, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen eines Tages und sehen dürfen, wie du die Nation bringst vor deinen Thron, um dich zu genießen und deine Herrlichkeit zu genießen. Wir beten es in deinem Namen.